Ach, Benni, cool. Ich wollte dich erstmal fragen, kommst du aus Erfurt?
Nein, nicht ursprünglich. Ich lebe aber schon seit 16 Jahren hier. Also ich lebe, ich habe hier Familie, ich habe ein Haus hier. Meine Kinder gehen hier in den Kindergarten und in die Schule. Viele Freunde, meine Schwester ist auch hier. Also ich würde mich mittlerweile als Erfurter so betrachten, ja.
Und was ist denn dein Bezug zu diesem Gebäude, das jetzt das Kulturquartier ist?
Ich würde sagen, als ich davon gehört habe, was hier entstehen soll, bin ich auch von Stund an, ich bin einer von tausend, ich habe gleich mich als Genossenschaftler mit beteiligt, weil ich die Idee natürlich überragend fand, vor allem auch mit Radio Frei, muss ich sagen. Es hat mich damals schon sehr begeistert, ich habe auch Gänsehaut, weil die Idee allein fand ich damals überragend und was hier entsteht, ist einfach großartig, ja, für die kulturelle Vielfalt, also die Landschaft hier, es ist ein Riesenzugewinn, ja.
Und was ist dein Bezug zu so Kultur in Erfurt und Thüringen?
Ich würde sagen, ich bin sowohl Konsument als auch Gestalter. Ja, ich bin auf beiden Seiten, meistens hinter der Bühne, so als Backliner, aber ich organisiere auch Sachen. Von daher bin ich vollumfänglich mit dabei, ja.
Wie bist denn du zum Industrieklettern gekommen? Also kommst du vom Klettern oder vom Handwerk?
Ich bin Handwerker mit Leib und Seele. Ich bin gelernter Steinmetz und Steinbildhauer. Ich habe das mit 17 gelernt, Ausbildung mit 20 abgeschlossen. Und 2014, nach 10 Jahren der Steinmetzzeit und Bildhauerzeit, ich war da auch europaweit unterwegs. Es ist ein harter Job, der viel zu gering bezahlt wird, ja, mit Arbeitszeiten, die sich um die 12 Stunden in Sommermonaten bewegen, wo man Dreck schluckt. Und dann war ich irgendwie so, okay, das kann ja nicht weitergehen. Ich bin dann schon geklettert und gebouldert und habe ich jemanden kennengelernt aus der Industriekletterszene und der hat mich sofort an die Hand genommen und hat gesagt, ja, komm mit, du hast handwerklich was drauf. Also das sollte ein Industriekletterer auf jeden Fall mitbringen, handwerkliche Begabung. Man sollte sich auch dreckig machen können, das gehört auch dazu. Und so bin ich dann in die Industriekletterei gekommen und das war jetzt vor 10 Jahren auch, ja.
Und du hast uns gerade schon so ein bisschen vorher erzählt, du bist Industriekletterer Stufe 3, das heißt, du hast so ein relativ hohes Level auch schon erreicht. Was heißt denn das? Also was musstest du dafür mitbringen? Wie hast du dich weitergebildet?
Ja, das ist Level 3 nach FISAT. Das ist ein Verband, der sich gegründet hat aus Industriekletterern. Und man fängt mit dem Level 1 an, klar, denn da bewegt man sich vertikal. Ja, das ist so... Ich versuche es jetzt mal ganz einfach runterzubrechen, vertikal, ein Level 2er, der darf sich dann auch horizontal bewegen in Strukturen am Seil und mit einem 250 Arbeitstagen derzeit darf ich dann mein Level 3 quasi beantragen, überhaupt erstmal, ob ich überhaupt zugelassen werde zur Ausbildung und dann ist das eine Ausbildung, die ich durchwandere und am Ende kommt eine Prüfung, klar. Und als Level 3er darf man sich auch dann in diagonalen Seilbahnen bewegen. Man baut die natürlich selber. Und ich bin aufsichtsführender Höhenarbeiter. Das heißt, ein Level 3er hat Aufsicht zu führen gegenüber anderen Höhenarbeitern, die ein niedrigeres Level haben. Ja. Ich mache die Gefährdungsbeurteilung auf Baustelle, ich mache die Organisation, die Projektplanung und beaufsichtige die Leute, die für mich arbeiten. Ich habe den Hut auf, ich gehe auch in Haftung, wenn da was passiert. Und nicht vergessen, Industriekletterer ist nie alleine unterwegs, wir sind immer zu zweit mindestens.
Wie sieht es aus, wie arbeitet ihr da im Team? Jetzt, du hast vorhin erzählt, ne, auf über 200 Meter Höhe an einem Funkmasten, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe das nur mal vorweggenommen. Es bedarf immer einer zugrunde liegenden Gefährdungsbeurteilung. Ja. Da hat man sich schon mal so viel Gedanken gemacht vorneweg, dass eigentlich in der praktischen Ausführung nur noch, es ist eigentlich kein Spielraum. Ja. Ich habe vorher alles schon geklärt, das ist festgeschrieben. Ich habe meine Leute vorher instruiert. Wenn Fragen kommen, können die Rückfragen sind immer gut, ja, dass man wirklich alles ausschließt. Aber grundlegend ist das, der sicherste Job, auch wenn das viele nicht glauben, aber wir haben uns vorneweg schon Gedanken gemacht über die komplette Ausführung und die Sicherheit. Ja? Wenn wir uns im Seil bewegen, ist das ja nicht wie jemand, der sich auf dem Gerüst bewegt zum Beispiel, wenn wir das gerade durch haben. Ich bin nicht permanent durch Absturz geschützt, wenn ich mich auf dem Gerüst bewege. Na, ich könnte hier mal rutschen, dort mal stolpern. Befinde ich mich im Seil, bin ich permanent in einem System, das mich immer schützt. Ja? Viele unterschätzen das, aber es ist super sicher, es ist auch redundant. Das heißt, es gibt immer ein zweites Seil, das uns noch schützt. Ja, wenn das eine, das tragende Seil quasi, in dem ich hänge, verlassen würde, dann ist ein zweites Seil da, das uns auffängt. Und es ist immer jemand dabei, der eine Rettung gewährleisten kann. Also viele denken vielleicht, da muss dann die Feuerwehr kommen. Es gibt speziell ausgebildete Feuerwehrleute, auch hier in Erfurt. Das ist ein großer Vorteil, das hat aber nicht jede Stadt. Aber wichtig ist die Person, die bei mir ist. Weil bin ich bewegungslos in einem Gurt, dann wird mein Blutkreislauf innerhalb von einer Viertelstunde bis 20 Minuten versagen, was einen Tod zur Folge hat. Das ist einfach hart, aber wahr.
Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch eine spezielle Ausbildung zum Retten in der Höhe haben. Was sind da so für Skills, die du da mitbringen musst?
Ja, das Witzige ist, bei der Ausbildung als Industriekletterer lernt man nicht, wie man sich im Seil tatsächlich größtenteils bewegt, sondern wie man jemanden rettet. Die Skills zum Arbeiten im Seil, die kriegt man meistens beigebracht über jemanden, der schon fortgeschritten ist, durch einen Level 3er zum Beispiel. Das ist natürlich immer eine langjährige Erfahrung einhergehend. Aber was man vor allem lernt, ist, wie man jemanden rettet, seinen Arbeitskollegen. Und das ist natürlich auch eine Sache. Wir sind Ersthelfer. Wir müssen Höhentauglichkeitsprüfungen ablegen. Ja, das ist eine zweijährige ärztliche Untersuchung. Und oft ist auch Atemschutz ein Thema. Also wir sind alle 2 Jahre im Turnus müssen wir ein Belastungs-EKG machen. Wir sind gut überwacht und sind Ersthelfer, jeder. Ja, das ist manchmal dann auf Baustellen witzig. Wer ist hier Ersthelfer? Und alle melden sich. Ne? Das ist dann schon lustig, ja. Also wir wissen, wie man rettet. Ja.
Und du hast uns einiges an Material mitgebracht, das du auch hier vielleicht auf dem Dach verwendest. Magst du uns hier so ein bisschen was vorstellen? Ich sehe da einen Gurt, einen Helm, verschiedene Sicherungsmaterialien. Was hast du so dabei?
Ja, genau, wir fangen mal oben an. Das ist der Helm. Das ist an sich das, was man schon am Boden aufsetzt. Das wird das erste sein, um den Kopf zu schützen. Dann geht es natürlich weiter. Das sind erstmal so grundlegende Basics. Dann ist es der Gurt. Das hier ist ein Arbeitsplatz-Positionierungsgurt. Ein Arbeitsgurt, ein Industriekletter-Gurt. Man hat hier dicke Beinschlaufen. Dann sind hier das gut gepolstert und verstärkt. Wiederum haben hier alle Ösen hier sind genormt, ja, die unterliegen auch einer jährlichen Prüfung, wie das zum Beispiel das System auf dem Dach hat. Ich bin auch selber Prüfer, kann das quasi selber aus dem Verkehr ziehen oder im Verkehr belassen. Ja, dann haben wir hier mal so einen PSAGA-Anwendergurt, der ist natürlich viel dünner, das fällt sofort auf. Ja.
Ganz kurz, das musst du nochmal kurz für uns übersetzen, PSAGA, was ist das?
Das ist eine Kurzform von persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Und der das trägt, ist der Anwender. Das ist auch eine Ausbildung. Man darf das nicht einfach so anziehen und denken, jetzt kann ich aufs Dach und Spaß haben. Nein, das unterliegt auch einer Ausbildung und am Ende Prüfung. Und auch das muss ich jährlich darin unterwiesen werden. Ja? Es gibt immer wieder Neuerungen, neue Geräte, neue Techniken und neue Absturzsysteme. Und ich muss auf dem Laufenden bleiben. Und so bildet man sich auch immer weiter fort.
Dann hast du da noch verschiedene Karabiner, sehe ich. Was haben die für eine Funktion? Die sind auf jeden Fall gut verschließbar. Ich kriege ihn jetzt mit einer Hand schon mal nicht auf. Du kriegst es hin. Du hast wahrscheinlich den richtigen Griff.
Ja, das ist eine reine Übungssache. Es sind 3-Wege-Verschlusskarabiner. Ihr hört's. Ich drehe, schieb's nach oben, alles in einer Handbewegung und öffne den dann. Ist einfach ein Sicherheitsding, dass wirklich sichergestellt werden kann, dass dort in meiner Sicherungskette wirklich nichts aufgeht. Es gibt auch Schrauber, bin ich kein Freund davon, weil das hier ist so derzeit auf dem Markt das Sicherste, was es gibt. Die schließen automatisch. Kann ich nichts falsch machen. Dann haben wir hier, als nächstes ist mal hier so ein Abseilgerät. Ja, das ist jetzt aus der Industrie. Das ist zum Retten geeignet. Es gibt auch Geräte, die sind nicht zum Retten geeignet. Das hat die notwendigen Lasten, die ich aufnehmen kann. Und das wird dann in das Seil eingebaut. Also siehst hier, ich kann das Seil hier einlegen. Ich schließe das Gerät, ohne es aus meinem Gurt nehmen zu müssen. Der Klick verrät mir, okay, ist verschlossen. Hier kann ich mich jetzt irgendwo festmachen. An der Struktur, an der Schlinge, Karabiner. Und dann kann ich mich quasi so abseilen.
Und auch jemand anderes mit abseilen, weil du gerade meintest, das ist zum Retten geeignet?
Genau. Es gibt verschiedenste Formen der Rettung. Man spricht davon passiv und aktiv. Ich kann quasi jemanden Es wird erst vorher in der Gefährdungsbeurteilung im Rettungskonzept festgelegt, wo es, wie es am günstigsten ist, jemanden so schnell wie möglich auf eine rettungsfähige Ebene zu bringen. Da spreche ich nicht von einem Ort, wo ich den gleich wegtransportieren kann, aber er soll aus diesem Gurt raus, damit es nicht zu diesem Hängetrauma kommt. Und aktiv heißt einfach, ich rette eine Person und bin bei ihr und seile mit ihr ab. Ich übernehme sie in mein System, in meinen Gurt. Und passiv heißt einfach, ich bin an einem anderen Ort als die zu rettende Person, wir nennen die auch hilflose Person, und kann die passiv von irgendwo gesteuert über ein Abseilgerät auf eine rettungsfähige Ebene lassen. Und unten soll auch jemand sein, der dann die Person entgegennehmen kann, weil wenn sie bewusstlos ist, dann muss sie richtig gelagert werden und übergeben werden an den Rettungsdienst. Ja.
Bis wo kommt denn der Rettungsdienst hoch? Und bis wo müsst ihr dann die Person runterbringen? Auf welche Höhe?
Das ist total unterschiedlich. Festgelegt ist auch das im Rettungskonzept, das vorher ermittelt wurde. Also wir gehen nirgendwo ins Blaue. Es ist genau festgelegt, wohin wir retten und wie es von dort aus weitergeht. Können die Rettungskräfte übernehmen, haben wir alle Nummern der Beteiligten. Wenn wir in großen Anlagen sind, dann gibt es oft einen internen Dienst. Oder wenn wir der Feuerwehr, wenn wir die selber anrufen würden und die wissen gar nicht, wohin sie kommen sollen. Es gibt so große Anlagen, da würden Stunden ins Land gehen, ehe die erstmal wissen, wo wir sind. Deswegen wird es auch vorher geklärt, wie sieht die Rettungskette aus? Wen alarmiere ich, dass alles geklärt ist? Ja.
Wenn wir uns jetzt hier deine Materialien anschauen, das sind auch einige Sachen, die von so großen Klettersportmarken sind, aber eigens für die Industrie. Was können die denn anders, was so Sportgeräte nicht können?
In unserer Fachsprache unterliegt ja alles einer Norm. Und die Normung findet einfach anders statt. Die Sachen in der Industrie sind größeren Belastungen ausgesetzt als die im Sportkletterbereich. Ja. Wir reden ja auch von der Redundanz in der Industriekletterei, die wir in der Sportkletterei nicht haben, wenn ihr das so kennt. Am Fels ein Seil ist dünner, ist dynamischer als in der Industrie. In der Industrie redet man von einem halbstatischen Seil. Das nimmt ganz andere Dynamiken auf, weniger. Ich gehe auch nicht von einem Sturz aus in der Industrie, weil ein Sturz ist ein Unfall. Im Sportkletterbereich ist ein Sturz Risikobereitschaft, ja, zum einen, oder mangelnde Kraft an irgendeinem Punkt, weil ich erschöpft bin oder weil ich mich überschätze oder ich will das. Ne? Das sind Stürze gewollt, deswegen sind die Seile dynamischer. Bei uns ist ein Sturz ausgeschlossen, weil es ein Unfall ist. Ja? Und die Seile sind dicker, die unterliegen einer anderen Normung. Wie gesagt, die Redundanz, die Gurte sind derber. Wir haben ja auch einen Brustgurt mit dran und nicht nur einen Hüftgurt. Und so gliedert sich das. Ja.